Das Thema dieser Konferenz ist ja geistliches Unterscheidungsvermögen. Und die zentrale Aussage oder These meines Vortrags wird sein, die Stimme des Hirten, des Herrn Jesus, des guten Hirten, ist das Evangelium, durch das wir berufen sind und das uns auch auf dem rechten Weg führt. Und diese Stimme des Evangeliums, eines klaren Evangeliums, bewahrt uns vor Abirrungen und gibt uns das nötige Unterscheidungsvermögen. Wenn wir an Unterscheidungsvermögen denken, vielleicht, wenn wir nach Beispielen suchen, vielleicht fallen uns Feinschmecker ein, die, ja, manche können Rotwein herausschmecken, aus welcher Gegend er kommt, wo der gewachsen ist, wie viele Sonnenstunden der hatte, verschiedene Sorten. Mir fällt das sehr schwer, Unterschiede herauszuschmecken bei Rotweinen oder bei Bieren oder bei Kaffeesorten. Es schmeckt irgendwie alles, das eine nach Rotwein, das andere nach Kaffee. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe da nicht so diesen Feinschmeckersinn. Wie ist das im christlichen Glauben? Muss man da so ein ganz raffiniert unterscheidender Feinschmecker sein, um das Richtige vom Falschen zu unterscheiden? Ich denke eigentlich nicht. Eigentlich liegen die Dinge viel klarer auf der Hand. Wenn wir Beispiele nehmen, die wir heute auch schon kurz mal erwähnt hatten, wie das Buch Die Hütte, dieser Bestseller von Paul Young, glaube ich, wo ja ein unsägliches Gottesbild vermittelt wird, der Heilige Geist als eine fernasiatische Frau mit natürlich auch fernöstlichen Weisheiten, der Herr Jesus, es ist nicht der Herr Jesus der Bibel, sondern ein Jesus, dargestellt als tollpatschiger Trottel, der Suppenschüsseln fallen lässt und so weiter. Und dann werden flapsige Bemerkungen darüber gemacht. Da kräuseln sich eigentlich bei einem bibelkundigen Christen die Fußnägel oder die Nackenhaare oder was auch immer, sträubt sich dagegen, das als irgendwie biblisch zu akzeptieren. Oder wenn wir aktuell sehen, das Buch Gott 9.0, bin ich jetzt vor ein paar Tagen drauf gestoßen, auch ein Bestseller von Werner Tiki Küstenmacher. Ich frage mal rum, wer kennt von dieser, weiß von der Existenz dieses Buches Gott 9.0? Ist noch nicht so bekannt, zum Glück, sage ich mal, also Gott sei Dank. Also wirklich ganz schrecklich, da wird ein evolutionäres Gottesverständnis vermittelt. Das geht also so über verschiedene Farben. Und also in der Steinzeit sei ein, ich weiß die Farben jetzt nicht, sagen wir blaues Gottesverständnis. Und das wäre also so ganz dumpf und was weiß ich gewesen, dann hätte sich das weiter evolutionär entwickelt. Und aber Gott ist da immer dann nur irgendwie eine unpersönliche Macht, ein Bewusstseinszustand. Also im Grunde wirklich Buddhismus, Evolution, alles quer durch den Garten, aber mit biblischen Christen hat das nichts zu tun. Wenn ich das so sage, ich denke, euch allen ist das gleich klar, das kann nichts mit der Bibel zu tun haben, aber sowas wird verbreitet in evangelikalen Verlagen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, bei SCM-Shop, also Formats Hensler, ist das da wirklich im Online-Shop? Ja, mit vollem Werbetext wird das da beworben, dem der Verlag eben, Gütersloher Verlagshaus ist das da auch, der dafür wirbt. Und so gerät das an evangelikale Büchertische in den Gemeinden, an evangelikale Leser, dann wird das empfohlen. Und man fragt sich, wo ist dieses Unterscheidungsvermögen? Merken die Leute es einfach nicht? Ich denke, normalerweise merkt man das schon, aber trotzdem, vielleicht gerade die jungen Gläubigen, Jugendliche, Jungbekehrte, die einfach noch keine Wegweisung haben, die fallen darauf herein, sogar in unseren Gemeinden. Ich stoße darauf, dass auch in unseren Kreisen Leute die Hütte lesen und denken, es ist doch gut. Ich frage mich, wo bleibt da dieses Unterscheidungsvermögen, ja, wo man noch nicht mal rausschmecken muss, verschiedene Feinheiten, wie beim Rotwein, verschiedene Feinheiten des Evangeliums, sondern es geht einfach darum, Wahrheit und Lüge, das Echte und das Falsche, Tag und Nacht, oder eben ob man noch auf dem Weg ist oder ob man schon im Graben gefahren ist. Das ist ja eigentlich eine deutlichere Sache, als wie verschiedene Rotweinsorten auseinanderzuschmecken. Bin ich wirklich auf dem biblischen Weg, den der Herr Jesus vorangegangen ist? Oder bin ich im Graben gelandet oder querfeldein? Steuere ich auf einen Baum zu oder auf eine Wand, wo ich dran zerstelle oder auf den Abgrund? Andererseits muss man natürlich auch unterscheiden, ist man auf dem schmalen Weg oder auf dem breiten? Das ist dann vielleicht schon der etwas schwierigere Unterscheidungsvorgang. Wenn wir bei diesem Bild vom Weg bleiben, müssen wir uns auch fragen, wohin führe ich andere? Was ist mein eigener geistlicher Weg, den ich gehe? Welche Richtung habe ich eingeschlagen? Und wohin führe ich andere, die mir folgen? Ich bin immer ein Einfluss auf andere, immer irgendwo ein Vorbild, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Wohin steuert meine Gemeinde? Auf welchem Weg ist meine Gemeinde? Wohin steuert der Evangelikalismus? Wohin steuern die Bewegungen, die der Evangelikalismus hervorgebracht hat? Das müssen wir beurteilen können, um wirklich bei der Bibel zu bleiben und nicht mit diesem Strudel des Abfalls, von dem wir heute Morgen schon so viel gehört haben, mit hineinzugeraten. Nun habe ich 4 Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte, um einen biblischen Weg aufzuzeigen. Der erste Punkt, die Lösung ist das biblische Evangelium mit einem biblischen Gottesbild. Die Lösung. Das biblische Evangelium mit einem biblischen Gottesbild. Der zweite Punkt, wir müssen dieses Evangelium kennen. Der dritte Punkt, wir müssen dieses Evangelium leben. Und der vierte Punkt, wir müssen dieses Evangelium weitervermitteln. Und wir schlagen jetzt mal in der Bibel auf. Wer eine Bibel dabei hat, die anderen hören sehr aufmerksam zu. Jesaja 30. Eine Stelle, die mir einfiel, wo ich einfach darüber, als ich darüber nachgedacht habe, was sagt die Bibel dazu, auf dem Weg zu bleiben, auf dem richtigen Weg, nicht vom Weg abzukommen. Jesaja 30, da geht es darum, dass in der schwierigen Zeit des Volkes Israel, wo sie bedrängt wurden von Feinden, manche da Zuflucht zugenommen hatten, bei Ägypten Hilfe, politische Hilfe zu suchen. Da heißt es in Jesaja 30, Vers 1, wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse weinen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen. Aber meinen Mund haben sie nicht befragt. Sie suchen Hilfe bei den Ägyptern, aber suchen nicht nach dem Willen Gottes und nicht nach der Hilfe Gottes. Lesen wir weiter in Vers 9. Denn ein widerspenstiges Volk ist es, verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz nicht hören wollen, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern, also ihren Propheten, sagen, sehet nicht, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen, weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad. Lass uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Gott ruft sie dann auf zur Umkehr und verheißt ihnen dann auch, dass er selbst dafür sorgen wird, dass sie letztendlich, hier geht es dann um die Wiederherstellung Israels, ich denke nicht in einem nationalen Sinne, sondern einfach im Sinne der Erlösung, die ab Vers 18 dann genannt ist, wo Gott eben verheißt, dass Umkehr und Heil dem Volk widerfahren wird. Vers 18, und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der Herr, glücklich alle, die auf ihn harren. Ja, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Sobald er hört, wird er dir antworten. Und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben, so wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, den geht. Dann wirst du den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder und die Bekleidung deiner goldenen Gussbilder unrein machen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas unreines Dreck, wirst du dazu sagen. Also so ist verheißen, dass das Volk wieder umkehrt zu Gott, die Götzen wegtut und wieder auf Gott hört. Er ihnen eben auch Lehrer gibt, die ihnen das Wort sagen. Und wenn sie den Weg gehen und wenn sie davon abweichen, sie werden diese Stimme hören, die zu ihnen sagt, wie wir gelesen haben in Vers 21, wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt oder abweicht, vom Weg abkommt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir hören, dies ist der Weg, den geht. Und ich denke, dass sich das eben erfüllt hat in dem Herrn Jesus, dass er gekommen ist als derjenige, der uns den Weg weist, als der Lehrer, der uns führt, als der gute Hirte. Damit kommen wir zu Johannes 10, die zweite Stelle, die ich dazu lesen möchte, um zu zeigen, dass die Lösung für das Problem des Abweichens das Evangelium ist. Johannes 10 kennt ihr, denke ich, alle aus dem Kopf. Die Stelle über den guten Hirten, der die Schafe ruft und die Schafe hören seine Stimme. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ein klares Bild von dem Herrn Jesus als dem guten Hirten und wir sind seine Schafe. Wir hören seine Stimme, aber eben nicht auf eine mystische Weise, nicht in uns selbst, sondern die Stimme des Evangeliums, das wir in der Bibel haben. Das Evangelium, das Wort, das uns beruft aus der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben, hat er uns berufen und er führt uns eben auch. Wir folgen ihm nach. Es ist die Stimme, durch die er uns nicht nur auf dem rechten Weg leitet, das ist auch die gleiche Stimme, durch die er uns auch zuerst überhaupt gerufen hat. Und das wird deutlich aus dem Zusammenhang in Vers 3 und Vers 16. Johannes 10, Vers 3. Wie sich noch Vers 2. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also es ist der einmalige, anfängliche Ruf des Hirten, dass die Schafe überhaupt von ihm erstmal herausgeführt werden aus der Gefangenschaft. Und dann kennen sie seine Stimme und von da an folgen sie auch, weil sie ihn kennen, weil sie seine Stimme kennen. Also so eine wechselseitige Beziehung, der Herr kennt seine Schafe und die Schafe kennen auch ihn. Sie kennen seine Stimme, wissen das zu unterscheiden. Diese Stimme ist von unserem Hirten, ihm folgen wir. Vers 16 noch. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Ich denke, weil der Jesus hier zu Israeliten spricht, meinte damit, dass es auch noch über Israel hinaus geht, zu den Nationen, das Evangelium. Andere Schafe, auch die muss ich bringen. Die nicht aus diesem Hof sind, auch die muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Also auch darin die Einheit der Gemeinde, die Einheit der Christen besteht darin, dass sie ja gemeinsam auf die eine Stimme des Hirten hören, auf das eine Evangelium. Also Einheit tatsächlich auch in der Wahrheit, in der Lehre des Evangeliums. Nicht Einheit in der Vielfalt, wie man heute in der Ökumene sagt, der eine glaubt dieses, der andere glaubt jenes, wir sind trotzdem zusammen und haben uns lieb. Liebhaben kann man sich auch trotz anderer Meinung, das stimmt. Aber vereint in Christus ist man nur, wenn man ihn folgt in dem einen Evangelium, auf diesem einen Weg. Wir folgen ihm auf dem Weg des Kreuzes, den er vorangegangen ist. Ich habe vor kurzem ein Bild per E-Mail zugeschickt bekommen. Da ist etwas karikaturmäßig, also lustig kann man nicht sagen, aber wie eine Karikatur dargestellt über christliche Mode. Das Bild hat zwei Hälften und auf der einen Hälfte ist heutige christliche Mode abgebildet und auf der anderen Hälfte christliche Mode aus dem 16. Jahrhundert. Und an den heutigen steht so ein Sunnyboy mit Sonnenbrille, lachend, gut in Form, junger Mann, prall im Leben, fröhlich und er hat ein T-Shirt an, richtig cooles T-Shirt. Das ist ein Porträt, das soll den Herrn Jesus darstellen, abgebildet und darunter steht, Jesus is my homeboy. Das heißt, Jesus ist mein Kumpel. Ja, Kumpel, denke ich mal, Homeboy ist am besten mit Kumpel zu übersetzen, eben drückt diese Mentalität aus. Hey, Christsein ist cool, Jesus ist mein Kumpel. Die Mode des 21. christlichen Mode des 21. Jahrhunderts. Für das 16. Jahrhundert steht eine wollene Tunika. Ein bärtiger Mann in wollener Tunika und er steht auf einem Scheiterhaufen in einem Feuer und wird als Märtyrer verbrannt. Steht dann darunter, christliche Mode 16. Jahrhundert, wollene Tunika. Das war nicht so cool, aber das ist der Weg des Kreuzes, dass wir ihn nachfolgen, notfalls bis in den Tod. Diesen Weg ist er vorangegangen. Christsein geht es nicht darum, cool zu sein, sondern dem Herrn treu zu folgen. Auch das ist Kern des Evangeliums. Ich habe hier beispielhaft mal zwei Stellen noch mir ausgedruckt, wo deutlich wird, dass diese Berufung, über die ich eben gesprochen habe, die Stimme des Hirten, die uns beruft, dass damit eben das Evangelium gemeint ist. Wenn man diesen Begriff Berufung, könnte man mal Timotheus ein Heft zu machen, Thema Berufung, irgendwann mal, nur als Vorschlag. Da gibt es ja unterschiedliche Verständnisse, Berufung. Manche verstehen das sehr persönlich irgendwie. Gott hat mich zu einer ganz persönlichen Sache berufen. Soll ich nach Afghanistan in die Mission oder lieber nach Kenia? Solche Fragen. Ich denke, das ist in der Bibel nicht, zumindest im Neuen Testament, nicht mit Berufung gemeint. Wenn das Neue Testament von Berufung spricht, meint es immer die Berufung durch das Evangelium überhaupt in die Nachfolge Jesu, also die Berufung aus dem Reich des Teufels in das Reich Gottes. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn man überlegt, 2. Thessalonicher 2, der Zusammenhang ist da eben, dass in der Endzeit viele verführt werden durch den Geist des Irrwahns. Wir aber sind von Gott erwählt zum Glauben an die Wahrheit. Und dann sagt er, dass wir dazu eben auch berufen sind durch das Evangelium. Das gehört eben auch zusammen, dass man nicht diesem Geist des Irrwahns folgt, sondern dem Ruf des Evangeliums. 2. Timotheus 1, Vers 9. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Also ganz klar, es geht um die Errettung durch das Evangelium, durch den Glauben an das Werk des Herrn Jesus und das wird hier genannt, berufen mit heiligem Ruf. Das eben zur Untermauerung meiner Aussage, dass auch mit der Stimme des Hirten, die uns beruft, insbesondere das Evangelium gemeint ist. Natürlich im Allgemeinen auch die ganze Bibel. Gottes Wort ist ein Licht für meinen Fuß und das meint die Bibel von vorne bis hinten. Aber meine These ist, dass wir vor allen Dingen klar sein müssen in dem Kern der Bibel, nämlich dem Evangelium. Wenn wir den Zusammenhang von Johannes 10 betrachten, dann sehen wir auch, dass es da vorher darum ging, um die Pharisäer, die dem Herrn Jesus Widerstand oder angefeindet hatten. Er hatte den Blindgeborenen geheilt und die Pharisäer hatten ihn dafür angegriffen. Und ich lese mal am Ende von Kapitel 9, Johannes 9, Vers 39. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Das war eben das Fatale an der Situation. Die Pharisäer waren die Führer des Volkes, aber sie waren eigentlich blinde Führer, aber solche blinden Führer, die sich selbst für sehend hielten. Und dem entgegen hält der Herr Jesus dann die Aussage, ja, dass es einerseits falsche Hirten gibt, nämlich solche, die nicht durch die Tür gekommen sind, so fängt ja Johannes 10 an, falsche Führer, aber er ist der wahre Führer, der wahre Hirte, dem wir folgen sollen. Und die Pharisäer sind nun ein Beispiel für das Abweichen. Und würden die Leute aus dem modernen Evangelikalismus vielleicht eher zu uns sagen, ihr seid doch die Pharisäer, ihr wollt doch alles genau hundertprozentig richtig machen, so übertrieben. Na gut, aber dadurch haben sich die Pharisäer ja gar nicht ausgezeichnet. Das, wodurch sich die Pharisäer ausgezeichnet haben, waren zwar Gesetze, aber es waren eben ihre eigenen menschlichen Gesetze und zu deren Gunsten sie das Gesetz Gottes geschmälert und beiseite getan hatten. Sie hatten zweierlei. Sie hatten ein Evangelium der Gesetzlichkeit, im Sinne der Gesetzlichkeit im Sinne, dass sie halt menschliche Gesetze hinzugefügt haben oder durch Gesetze halten versuchten, gerecht zu werden. Und die Kehrseite ist ja eigentlich die Gesetzlosigkeit. Ja, wenn wir über Abweichungen nachdenken, müssen wir immer diese beiden Pole im Auge behalten. Es besteht die Gefahr, in Richtung Gesetzlichkeit abzuweichen vom Evangelium und es besteht die Gefahr, in Richtung Gesetzlosigkeit abzuweichen. Aber eigentlich läuft beides auf dasselbe hinaus. Das sehen wir auch bei den Pharisäern. Sie hatten sowohl Gesetzlichkeit als auch Gesetzlosigkeit. Denn Gesetzlichkeit bedeutet letztlich, dass der Mensch auf sich selbst geworfen wird, anstatt auf Gott. Und wenn er auf sich selbst geworfen ist, dann ist er auf seine begrenzten Möglichkeiten geworfen. Und wenn der Mensch auf seine begrenzten Möglichkeiten geworfen ist, dann ist klar, das reicht nicht aus, damit reicht er an den Maßstab Gottes nicht heran. Und dann denkt man auch schnell, alles egal, es reichen diese menschlichen Gesetze, seien es ein Sammelsurium von vielen schwer zu tragenden Gesetzen oder sei es einfach nur eine Minimalethik, wie man sie heute im Evangelikalismus hat. Da werden manche Gebote vielleicht noch bejaht, aber im ethischen Bereich in vielen sind da auch schon Dammbrüche. Bei manchen reicht einfach auch nur ein Bekehrungsritual, auch das ist Gesetzlichkeit, sprich dieses Gesetz nach, dieses Gebet nach, dann bist du bekehrt und das reicht. Ansonsten kannst du gesetzlos leben. Das ist eigentlich auch eine Form der Gesetzlichkeit. Hauptsache, man hat das richtige Ritual getan, alles andere ist egal. Diesen Punkt vereinen sich diese beiden Pole, Gesetzlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Also nochmal, wenn der Mensch auf seine begrenzten Fähigkeiten als Mensch geworfen ist, reichen sich Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit die Hand. Im Evangelium wird der Mensch nicht auf sich selbst, sondern auf Gott geworfen. Er sieht, dass der Herr Jesus seine einzige Hoffnung ist und alle Rettung allein bei ihm zu finden ist. Und dieses Evangelium, das muss beständig, intensiv und klar in der Gemeinde gelehrt werden, um die Sinne zu schärfen und vor Verführung zu bewahren. In der Familie, in der Kinder- und Jugendarbeit, in den Predigten, im persönlichen Bibelstudium, im eigenen geistlichen Leben müssen wir auf das Kreuz ausgerichtet sein. Vielleicht mal Beispiele dafür, dass es so wichtig ist, einen klaren Blick für das Evangelium zu haben, um wirklich auf dem rechten Weg zu bleiben. Brauchen wir nicht nur auf den abgefallenen Liberalismus zu schauen, wo es massenhaft Beispiele gibt, was für Abirrungen das gibt. Wir hatten es heute Morgen gehört, damit zum Teil schon ans Erotische anmutende, angeblich geistliche Übungen. Das ist natürlich weit ab von dem, was die Bibel sagt. Aber es kann auch in unseren Gemeinden schon anfangen. Ich war mal zu Gast für eine Zeit lang in einer Gemeinde, die eigentlich aus einer konservativen Tradition kommt, eine Brüdergemeinde. Und ich hatte mich schon gewundert, was hat sich hier in dieser Gemeinde eigentlich eingeschlichen? Hier wird der Alpha-Kurs praktiziert, ein Alpha-Kurs, ein evangelistischer Kurs, angeblich evangelistisch, der eigentlich aus dem Charismatischen kommt. Da hatte ich schon ziemlich Bauchschmerzen dabei. Und dann war ich mal mit den Ältesten der Gemeinde unterwegs zu einem Hausbesuch. Ich sag mal, es war in Amerika, da ist sowas halt üblicher. Hausbesuche sind da systematisiert, immer montags war Hausbesuchtag. Und sie haben einen Neuzugang, eine Frau, die neu in die Gemeinde kam, besucht und wollten von ihr ein Zeugnis hören, ob sie denn Christ ist, wie sie sich bekehrt hat. Und dann haben sie gefragt, was meinen Sie, wenn Sie gestorben sind, Sie möchten in den Himmel, was würden Sie Gott sagen, warum sollte er Sie in den Himmel lassen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde sagen, ich habe dir doch immer gedient. Das war ihre Antwort. Eigentlich kam da nicht mehr, außer, ja, ich habe ihm immer gedient, ich habe mich eingesetzt. Und die Ältesten fanden das okay und ich habe sie auf der Heimfahrt dann angesprochen. Ja, meint ihr wirklich, diese Frau ist gläubig? Ja, sie hat doch gute geistliche Dinge von sich gegeben, eben dieses Zeugnis, dass sie Gott dient. Und ich denke, ja, merken Sie nicht, da war vom Evangelium war da gar nichts. Sie hat nur von sich selbst gesprochen, was sie macht. Und ja, das hat mir im Nachhinein doch eigentlich wird mir an diesem Beispiel deutlich, da ist kein klarer Blick mehr für das Evangelium vorhanden. Und deshalb ja, sind diesen Abfallerscheinungen Tür und Tor in der Gemeinde geöffnet. Achten wir darauf, wenn Leute zum Beispiel Jungbekehrte bei ihrer Taufe ein Zeugnis geben, erklären sollen, wie sind sie zum Glauben gekommen. Oder wir können überhaupt mal rumfragen, erzähl mal, wie bist du zum Glauben gekommen. Mir ist aufgefallen, dass viele einfach nur von sich selbst erzählen, was sie getan haben, wie es ihnen ging, wie sie sich gefühlt haben. Irgendwas haben sie erlebt, dann sind ihnen Schauer den Rücken runtergelaufen und das war dann die Bekehrung. Ich habe Zeugnisse gehört, in Anführungsstrichen, da wurde der Name des Herrn Jesus nicht erwähnt, vielleicht Gott im Allgemeinen wurde das Kreuz nicht erwähnt. Ich frage mich dann, ist da wirklich geistliches Leben, ein Verständnis, ein elementares Verständnis des Evangeliums vorhanden? Also es kann natürlich sein, dass jemand, wenn das ein öffentliches Zeugnis ist, dass er so aufgeregt ist, das passiert mir auch manchmal in Vorträgen, ich vergesse das Wichtigste, ja, kann natürlich passieren, da muss man auch Nachsicht haben, aber vielleicht kann man dann im persönlichen Gespräch mal nochmal nachhaken, denn da wirklich ein elementares Verständnis vom Evangelium vorhanden ist. Ein klarer Evangeliumsglaube ist dann wie ein geistliches Immunsystem, sage ich mal, was eben schützen muss uns vor diesen Einfällen all der verführerischen und schädlichen Einflüsse. Und heute leidet leider ein Großteil der Christen an einer geistlichen Immunschwäche und kann weder die Geister prüfen noch Licht von Finsternis unterscheiden. Die Bibel fordert uns auf, prüft die Geister. Ein Beispiel, Offenbarung 2, Vers 2 in einem Sendschreiben an Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Der Herr Jesus lobt diese Gemeinde dafür, dass sie geprüft hat. Und das Ergebnis war, nein, ist falsch. Wir können sie nicht ertragen, wir können sie nicht akzeptieren. Würde man heute jemanden, eine Gemeinde dafür loben? Wir werden immer dafür kritisiert, dass wir kritisieren, och, ihr seid die ewigen Nörgler. Ja, die Leute, die das sagen, sind auch Nörgler, die nörgeln dann an uns, weil wir kritisieren. Nein, der Herr Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus dafür, dass sie geprüft hat und dass sie auch aus der negativ ausgefallenen Prüfung die Konsequenzen gezogen hat. Und ein anderes biblisches Bild dafür, die Waffenrüstung, könnte man jetzt durchgehen, wäre nochmal ein extra Vortrag, Epheser 6, ich denke den meisten bekannt. Interessanterweise besteht eben diese Waffenrüstung, diese geistliche Waffenrüstung auch aus den Elementen des Wortes Gottes und dem Evangelium. Das könnt ihr, ja, oder lesen wir es einmal, dann fällt es beim Lesen schon auf, dass es alles Dinge des Evangeliums und des Wortes Gottes sind. Und hinzugefügt noch das Gebet, Epheser 6, sollte man wissen, wo in der Bibel sich das befindet. Kann man auch schneller blättern. Epheser 6, Vers 16, genau. Ich habe einfach meine Bibel mitgenommen, wo ich die optische Seiteneinteilung auch kenne. Bei all dem ergreift, 14 schon, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Alles Elemente des Evangeliums. Die Wahrheit des Evangeliums, der Gerechtigkeit, die wir aus dem Evangelium haben. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Hier stehen nicht als Waffenrüstung irgendwelche feinsinnigen, eschatologischen Lehren, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige. Das ist ein Steckenpferd von mir. Aber das nehme ich jetzt wirklich mal als Beispiel. Das steht hier nicht als Bestandteil der geistlichen Waffenrüstung, sondern Dinge des Evangeliums. Und dann Vers 18 noch mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und so weiter. So müssen wir ein geistiges Unterscheidungsvermögen entwickeln und wissen, welchen Weg sollen wir einschlagen, persönlich und auch als Gemeinde. Eine Beispielfrage zum Beispiel, die oft in Gemeinden aufkommt und die so eine Schlüsselfrage ist, sollen wir ein Schlagzeug aufstellen? Wieder das leidige Thema, aber es ist so häufig, höre ich das immer, diese Frage, irgendwann kommt dieser Punkt, wo sich die Gemeinde fragt, ja, jetzt ist doch wirklich die Zeit, wir wollen die Jugendlichen bei Laune halten, es muss ein Schlagzeug her. Aber da müssen wir uns fragen, was ist das für eine Richtung, die wir einschlagen? Wollen wir Gott gefallen oder wollen wir den Menschen gefallen? Natürlich müssen wir ein Anliegen für die Menschen haben, aber tun wir den Jugendlichen, denen wir dienen wollen, wirklich einen Gefallen, wenn wir sie auf diesen Weg führen, dass sie letztlich vielleicht ihr Fleisch befriedigen wollen? Man kann Rhythmusinstrumente sicherlich auch zur Ehre Gottes einsetzen. Auch da ist Unterscheidungsvermögen und Differenzierungsvermögen nötig. Aber ich denke, gerade ein Schlagzeug, was man vorne als massiv sichtbar in der Gemeinde präsentiert, das ist wie das Kreuz, ein Symbol. Ich bin nicht unbedingt dafür, dass man sich Kreuz und Kruzifix in der Gemeinde aufhängt, aber einfach mal dieser Vergleich, was für ein Symbol haben wir vorne als Dominantesten stehen. Und ein Schlagzeug ist schon einfach ein Symbol für diese ganze gottlose Rockkultur. Ich komme zum zweiten Punkt. Wir müssen das Evangelium kennen. Ich habe das jetzt ja schon ein bisschen ausgeführt, das Evangelium, was das eigentlich umfasst. Wir wollen das noch vertiefen. Wir müssen ein tiefes und umfassendes Verständnis vom Evangelium, nämlich dem Wort vom Kreuz, haben. Evangelium ist ja erstmal eine Worthülse. Auch die Katholiken haben irgendein Evangelium. Und es gibt Wettbewerbe, wer das Evangelium am kürzesten und prägnantesten formulieren kann, mit am wenigsten Worten und kürzesten Satz. Es ist auch gar nicht schlecht, wenn man übt, wirklich das Evangelium mal mit einem möglichst kurzen Satz auf den Punkt zu bringen, den Kern des Evangeliums. Aber wir sollten nicht nur diese Übung betreiben, es immer weiter zu reduzieren, immer kürzer zu machen, sondern wir sollten lieber auch sehen, wer kann es am vollständigsten aufsagen. Das geht dann natürlich nicht mehr in einem Satz, sondern wer hat ein möglichst vollständiges Verständnis vom Evangelium. Ich denke da an ein Buch von John Piper, den erwähne ich gleich nochmal, dann leider nicht mehr so positiv. John Piper, 50 Gründe, warum Jesus starb. Im Deutschen heißt es, glaube ich, Die Passion Jesu Christi. Genau, Die Passion Jesu Christi, ein kleines Taschenbuch. Da führt er 50 Gründe auf, warum der Jesus am Kreuz starb. Wer von euch könnte 50 Gründe nennen, warum er am Kreuz starb? Mal eine gute Übung. Macht das mal mit der Jugendstunde. Immer mal blockweise 10 Gründe, warum starb der Jesus am Kreuz, dass man sie lernt. So reichhaltig ist das Evangelium, dass man mindestens 50 Gründe zusammenbekommt. Geht den Römerbrief durch. Der Römerbrief hat als Thema das Evangelium. 12 dicht kondensierte Kapitel, die lehrmäßig das Evangelium Gottes systematisch, der Römerbrief ein sehr systematisches theologisches Buch, entfalten. Denken wir an die sogenannten 5 Punkte des Calvinismus. Im Grunde auch das Evangelium, der Mensch, seine Verlorenheit und dann die 3 Personen Gottes, was sie zur Errettung des Menschen tun. Der Vater erwählt, der Sohn erlöst, der Heilige Geist wendet das Heil an. Das kann man so systematisieren und vertiefen. Das Evangelium beinhaltet das Wesen Gottes, seine Macht, seine Souveränität, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Weisheit und seine Liebe. Und vom Evangelium ausgehend kann man dann die vielfältigsten Lehren der Bibel erklären. Also erstmal zum Evangelium gehört eben das Wesen Gottes. Wir hatten eben einen Autor gehört, ich weiß gar nicht mehr, war es Rob Bell, mit diesem Zitat wurde Gott beschrieben, Gott lebt, Gott sucht, Gott wartet. War das Rob Bell? Jesus House war das, okay. Was ist das für eine Beschreibung von Gott? Da wird ein hilfloser Gott uns vorgestellt, der hilflos sucht, der hilflos wartet, der angewiesen ist auf den Menschen, dass sie endlich auf ihn zugehen. Das ist nicht der Gott der Bibel, nicht das Gottesbild des Evangeliums. Wir finden im Evangelium einen mächtigen Gott, einen souveränen Gott, einen heiligen Gott, einen gerechten Gott, der aber auch voller Gnade ist und voller Liebe, voller Weisheit in seinem Evangelium. Ja, der Römerbrief am Ende von Kapitel 11 preist er Gott für seine unfassbare, unausmessbare Weisheit, die sich im Evangelium offenbart. Die wirklich Tiefe hat, eine unausschöpfliche Tiefe. Das Evangelium beinhaltet auch die Verdorbenheit des Menschen, seine Versklavung, seinen geistlichen Tod und damit auch die Höllenstrafe, die er verdient hat. Auch das gehört zum Evangelium. Und das darf man nicht verniedlichen, wie wir das auch im Vortrag von Thorsten gehört haben. Strolche und Lausebengel, das ist ja ein Wort, welcher Autor war das? Max Lucado, wir sind alle Strolche und Lausebengel. Unfassbar, unfassbare Verniedlichung, dass wir Feinde Gottes sind, die die Hölle verdient haben, die gegen Gott die Faust erhoben haben, von Natur aus, von unserem bösen Herzen aus. Auch das gehört zur Lehre des Evangeliums, dass wir das vermitteln. Und dann beinhaltet das Evangelium natürlich die Person Jesu Christi. Evangelium an sich, es gibt nur ein Evangelium, sagen wir ja. Und wenn ich dann meinen Kindern beibringe, wir lesen aus der Bibel und jetzt lesen wir das Evangelium nach Matthäus und dann gibt es noch das Evangelium Markus. Dann kommen meine Kinder vielleicht schon mal in Schleudern. Aber du hast doch gesagt, es gibt nur ein Evangelium und dann gibt es auf einmal doch 4. Und deshalb heißen die Berichte über Jesu ja auch Evangelium, weil sie eben von dem Herrn Jesus berichten. 4 Evangelien, Berichte in der Bibel und der Ehreninhalt, die Person des Herrn Jesus. Also im Grunde, wenn wir das Evangelium kennen, müssen wir die Evangelien aus der Bibel kennen, nämlich den Herrn Jesus in seiner Person, wer er ist, wie er ist, was er getan hat und warum er es getan hat. Dann beinhaltet das Evangelium das Kreuz. eben, was ich sagte, 50 Gründe, warum der Jesus am Kreuz starb, wäre eine gute Übung, das aus der Bibel herauszuarbeiten oder auch mit Hilfe des Buches von John Piper. Beinhaltet unsere Rechtfertigung durch das Kreuz, die vollbrachte Erlösung aus 100% Gnade. Was ist am Kreuz geschehen? Hat der Jesus das Heil nur ermöglicht, einen Rettungsring hingeworfen, in dem Sinne friss oder stirb? Oder hat er wirklich das Werk vollbracht, dass die ganze Errettung ganz an ihn liegt und nicht an uns? Dass es wirklich das Heil für die Erwählten am Kreuz ein für alle Mal fest besiegelt wurde. Dann beinhaltet das Kreuz aber nicht nur, dass der Jesus für uns gestorben ist, sondern dass wir auch mit ihm gestorben sind, dass wir erkauft sind, ihm gehören. Dann beinhaltet das Evangelium auch die Auferstehung des Herrn, diese wunderbare Hoffnung, aber dass es eben auch eine Hoffnung ist, die wir nicht auf diese Welt setzen, dass wir unser Glück nicht in dieser Welt suchen, sondern im Kommen des Herrn. So sehen wir schon, dass das Evangelium nicht nur der zentrale, innere, aber irgendwie doch isolierte Kern des Evangeliums ist oder der Kern unseres Glaubens, sondern das Herzstück, von dem alle Adern und Verästelungen ausgehen. Jede Lehre der Bibel, sei sie noch so am Rande, steht letztlich in organischer, lebendiger Verbindung zum Evangelium. Letztlich jede Lehre her vom Evangelium begründen. Auch zum Beispiel das Thema Eschatologie, wenn ich das mal als Beispiel nenne, Endzeitfragen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wird in Zukunft wieder ein Tempel gebaut werden, wo blutige Tieropfer gebracht werden? Und in Hesekiel heißt es ja, wenn das buchstäblich gemeint ist, die Sühnung erwirken, sind Opfer die Sühnung erwirken. Da kommen wir sehr schnell auch zum Thema des Evangeliums. Kann es vom neutestamentlichen Evangelium her sein, dass es wieder Tieropfer gibt? Stelle ich nur mal so zur Diskussion. Gestern Abend habe ich ausführlicher darüber gesprochen. Nur als Beispiel dafür, dass jede biblische Lehre letztlich mit dem Evangelium zusammenhängt. Und dieses biblische Evangelium ist eben dann auch zentraler Inhalt unserer Predigten. Wir hatten vorhin Beispiele gehört, wo Bibelverse, wenn überhaupt, nur noch als Sprungbretter verwendet werden, um irgendwelche psychologischen Wohlfühlthemen zu entfalten. Das darf nicht sein in den Predigten, sondern wir müssen evangeliumszentriert, christuszentriert predigen. Und so ein Evangeliumsglaube ist dann das beste Gegenmittel gegen alle Abweichungen. Und diese Abweichung, ich sagte schon, Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit, und letztlich steht hinter allem der Humanismus, nämlich dass der Mensch erhoben wird und Gott herabgewürdigt wird. Wer wirklich darauf aus ist, allein Gott die Ehre zu geben, durch das Evangelium, der wird ja immun sein und ein Gespür dafür haben, wenn etwas falsch ist, wenn es wirklich darum nur geht, dass der Mensch verherrlicht wird, dass darum geht, dass der Mensch sich wohlfühlen soll, dass der Mensch möglichst viele Bücher verkauft, Bestsellergeschäfte und so weiter. Das werden wir durch das Evangelium bekommen. Dann komme ich schon zum dritten Punkt, das Evangelium leben. Natürlich bedeutet das Evangelium für unser Leben, dass wir aus Gnade leben, dass wir aus Dankbarkeit leben, dass wir einen Lebensstil der Anbetung, der Gottesverehrung leben, dass wir ihm gehorsam sind, weil wir wissen, dass wir von ihm erkauft sind, weil wir wissen, dass er uns vorangeht auf dem rechten Weg, dass wir ihm folgen. Und das bedeutet eben auch Selbstverleugnung, das bedeutet, das Kreuz zu tragen, diesen Weg des Kreuzes zu gehen, den Herr Jesus vorangegangen ist. Es bedeutet aber auch eben in unserem praktischen Leben, das darauf auszurichten, dass wir es nicht auf Genuss, auf uns selbst ausrichten. Jemand brachte jetzt mal eine Relation, dass der Deutsche im Durchschnitt 3 Stunden am Tag vor dem Fernseher verbringt. Hinzu kommen natürlich die anderen Medien wie Internet heute, Smartphone, habe ich mittlerweile auch in der Hosentasche. Kann sehr nützlich sein, kann aber auch ablenken, wenn man sich da zu viele Spiele drauflädt oder so. Wir müssen fragen, womit verbringen wir unsere Zeit, wenn es nur 3 Stunden mit solchen Medien sind und nur 5 Minuten mit dem Wort Gottes. Wovon werden wir geprägt werden? Und wie prägen wir andere? Was ist das für ein Weg, den wir vorangehen vor der heranwachsenden Generation, unseren eigenen Kindern? Wenn wir nur 5 Minuten oder manche nur 0 Minuten am Tag sich mit Gottes Wort beschäftigen. Beschäftigen wir uns intensiv mit dem Evangelium, mit dem Kern der Bibel, mit der ganzen Bibel und leben wir auch das, was wir dann gelesen haben am Tag, leben wir es rund um die Uhr aus. Wir können uns den ganzen Tag, auch wenn wir an unserem Arbeitsplatz sind, im Alltag, darauf beziehen, was uns das Evangelium lehrt. Das Kreuz, das Evangelium lehrt eben diese Selbstverleugnung, sich selbst gestorben zu sein. Eine Gemeinde von Selbstverwirklichern wird zu einer Gemeinde von Götzendienern werden. Eine Gemeinde von Selbstverwirklichern wird zu einer Gemeinde von Götzendienern werden. Die Ich-Orientierung ist tödliches Gift für die Gemeinde, ebenso wie die Weltorientierung. Wir müssen auf Christus orientiert sein, so wie es in Offenbarung heißt, Offenbarung 14, Vers 14. Diese sind es, das ist die Rede von dieser großen Volksmenge an Erlösten, diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Solche müssen wir sein, dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Der Jesus, ihm als Hirte folgen, aber auch ihm als dem Opferlamm, das diesen Weg durch diese feindliche Welt gegangen ist. Dazu ist ein hervorragendes Buch erschienen, das wollte ich eigentlich hier liegen haben. Liegt da vorne, Sklave Christi. Jörn, vielleicht kannst du das einmal hochhalten. Sklave Christi, da wird das Thema des Sklave-Seins, des Sklave-Christi-Seins entfaltet von John MacArthur. Eigentlich davon ausgehend, dass das griechische Wort für Sklave, Doulos, in den meisten Bibelübersetzungen eben nicht mit Sklave übersetzt wird. Im Englischen ist es noch schlimmer, da wird es dann mit Diener übersetzt, also Servant. Im Deutschen haben wir dann meist Knecht, das ist vielleicht etwas näher dran, aber eigentlich heißt es Sklave und das drückt eben diesen Zustand der Leibeigenschaft aus. Wir gehören dem Herrn Jesus, wenn er für uns gestorben ist, dann hat er uns auch erkauft, dann gehören wir nicht uns selbst, sondern ihm. Was ich nun lebe, lebe ich im Glauben, Galater 3. Ich lebe nicht mehr mir selbst, sondern dem, der mich erkauft hat, dem Herrn Jesus. Das wird hervorragend darin entfaltet und im Grunde die ganze Lehre des Evangeliums, einschließlich auch Sachen wie Erwählung und so, werden anhand dieses Themas entfaltet. Deshalb, das kann ich sehr empfehlen. Und es verdeutlicht auch, dass wir vorher versklavt eben waren unter der Sünde, unter dem Teufel, unter den gottesfeindlichen Mächten. Und das ist ein Sklave Christi zu sein, dass das eigentlich bedeutet, befreit zu sein. Am Ende heißt es dann, von Sklaven zu Söhnen. Solche müssen wir sein, die das Evangelium leben als Sklaven Christi. Und wenn wir uns jetzt fragen, ob meine These wirklich stimmt, dass das Evangelium, ein klares Evangelium, also nicht ein minimal formuliertes Evangelium, sondern eben dieses vollständige Evangelium, das auch das Wesen Gottes beinhaltet, das alle Seiten der Erlösungslehre beinhaltet, ob das wirklich ausreicht, um Unterscheidungsvermögen zu haben, auf dem rechten Weg zu bleiben. Da musste ich denken an eine Bewegung, die in den USA zugange ist, wo ich leider den Eindruck habe, dass das nicht der Fall ist, wo inhaltlich oft sehr gute Sachen gesagt werden in der Bewegung des sogenannten New Calvinism, nicht zu verwechseln mit dem Neo-Calvinism. Neo-Calvinism ist ein bisschen älter. Jetzt gibt es die Bewegung New Calvinism, also neuer Calvinismus. Nichts gegen Calvinismus, will ich nicht sagen. Ich werde da ja selber eingeordnet. Aber bei diesem New Calvinism ist halt eine große Offenheit da gegenüber modernen Bewegungen, wo so eine Vermischung stattfindet. Es war jetzt jemand da bei John Piper in der Gemeinde, hat er mal einen Besuch abgestattet. Ich habe mir seinen Bericht ausgedruckt. Was er dort erlebt hat, hat ihn bestürzt, dass eben charismatisches Liedgut und charismatisches Verhalten an den Tag gelegt wird, einfach dieser Stil, eine große Show zu machen, großartige, für die Sinne ansprechende Gottesdienste zu halten. Es ist vielleicht irgendwie dieser amerikanische Stil, würden wir denken. Und man muss vielleicht auch weiter zurückgreifen, kulturell, geschichtlich überlegen, wie hat sich das evangelikale Christentum in Amerika ausgebreitet. Das ist vielleicht eine uramerikanische Sache, aber deshalb können wir es nicht gutheißen. Ich möchte da einfach auch zu Unterscheidungsvermögen aufrufen, auch bei einzelnen Personen. Wenn ich eben John Piper als Beispiel sage, dass wir da bei einer einzelnen Person auch das Unterscheidungsvermögen haben. Er hat sehr gute Sachen geschrieben, veröffentlicht. Wir haben Bücher von ihm verlegt, sind wir dankbar für. Aber andererseits gibt es da halt auch Schattenseiten, die ich mit großer Skepsis sehe. Er hat zum Beispiel auch einen Mann geprägt, den Mark Discrowl, der eben federführend ist in diesem New Calvinism, der eben auch eine sehr flapsige, anrüchige Gossensprache hat, die ich hier gar nicht zitieren möchte, wie er in was für einer Sprache er über Gott spricht. Oder eben auch John Piper, der diese These hat, das Leben als christlicher Genießer, wo auch was Wahres dran ist, christlicher Hedonismus wird es genannt, wir sollen uns an Gott freuen und aus dieser Freude heraus kommt dann alles automatisch. Das stimmt auf irgendeine Art und Weise auch, aber auch da müssen wir das Unterscheidungsvermögen haben, dass wir da nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir hatten vorhin eben auch das Stichwort gehört, das Leben genießen. Thorsten, hilf mir nochmal auf Sprünge, das war Joyce Meyer, ne? Das Heft von Joyce Meyer heißt das Leben genießen. Ist das die Überschrift von unserem Christsein, das Leben genießen? Nein, ich denke nicht. Solange wir hier auf der Erde sind, ist die Überschrift der Weg dem Lamme nach, dem Weg dem Herrn Jesus nach, das Kreuz tragen. Es geht nicht darum zu genießen. Das ist oft ein schönes Beiwerk, dass wir es auch genießen dürfen, um die Liebe Gottes zu wissen, die Gemeinschaft in der Gemeinde zu erfahren, aus dem Wort Gottes viele Dinge zu finden und alles aus Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber zu ertragen. Auch die problematischen Seiten im Leben kann man dann mit Freude ertragen. Aber es darf nicht das Hauptetikett in unserem, über unserem Leben sein, das Leben genießen. Und ich denke gerade, das ist eben dieser Punkt, wo ja der Punkt meiner These greift. Wenn ich sage, reicht das Evangelium wirklich, um auf einem guten Weg zu bleiben, befürchte ich, dass diese Bewegung in den USA, die ich jetzt als Beispiel herausgreife, vielleicht diesen Punkt des Sklave Christi Seins, des dem Weg dem Kreuz mit dem Kreuz zu gehen, nicht richtig konsequent geht. In Amerika versucht man sich tatsächlich, wir haben das in Martins Vortrag gehört, diese Vermischung immer in der Welt gut anzukommen, in der Politik irgendwie mit dabei zu sein, nicht irgendwie politisch inkorrekt zu sein, sondern gesellschaftlich anerkannt zu sein als Christen. Das ist in den USA wahrscheinlich eben diese große, schwierige Gratwanderung. Hier sind wir in Deutschland als bibeltreue Christen sowieso irgendwo die Außenseiter und wissen, dass wir hier ja so einen Weg der Minderheit gehen. Das ist für den USA vielleicht schwieriger. Aber zum Evangelium gehört es eben mit dazu, mit durch das Kreuz sich selbst gestorben zu sein und wie Galater 6 sagt, auch der Welt gestorben zu sein. Wir sind uns selbst gestorben, wir sind auch der Welt gestorben. Wir suchen nicht die Anerkennung der Welt. Wir müssen nicht großartige Lasershows und Bühnenshows in unseren Gottesdiensten präsentieren. Wir brauchen einen klaren Ruf des Evangeliums. In 1. Korinther 14, Vers 8 heißt es, denn wenn auch die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Ein Bild aus dem Alten Testament mit den silbernen Posaunen, wo sich dann das Volk Israel zum Kampf rüstete, wenn die geblasen wurde. Im geistlichen Sinn die Bedeutung, die Posaune des Evangeliums. Wir brauchen einen deutlichen Ton, wir brauchen richtige Worte. Wir brauchen nicht diese Gossensprache der Jesus-Freaks und der Volksbibel, sondern das gehört auch zu einem klar formulierten Evangelium, dass wir biblisch, also die traditionell herkömmlichen biblischen Begriffe verwenden und diese dann auch erklären, der heranwachsenden Generation nicht einfach andere Begriffe geben, die sie aus ihrem Gossenleben kennen, sondern biblische Begriffe und sie ihnen vermitteln. Und damit sind wir bei einem Punkt, eben das Evangelium weitervermitteln. Mein letzter Punkt 4. Ich war kürzlich in einer Gemeinde mal zu Besuch, die war auch sehr schön. Das erste, was man sah, wenn man reinkam, war ein riesiges Schaltpult. Also einmal war die architektonisch wunderbar, die Gemeinde, und ich will da auch gar nichts gegen sagen. Wir können schöne Gebäude haben. Wir können dankbar sein, dass wir nicht in Ländern leben wie in Indonesien, wo ich jetzt hörte, Christen wird verboten, überhaupt Versammlungsstätten zu haben. Es ist ganz schwierig. Sie müssen sich in irgendwelchen Hinterhöfen oder Privathäusern versammeln. In Deutschland können wir dankbar sein, wenn wir Gemeindehäuser bauen dürfen. Und was in dieser Gemeinde sehr dominant war, war, wenn man reinkam, gleich dieses Schaltpult mit Elektronikaussteuerung. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Hier haben wir ja auch so ein paar Knöpfe. Und das war aber das war dann hinten im hinteren Bereich, aber man musste einen ganz großen Bogen herum machen, weil das war eben mehrere Quadratmeter, nahm das ein und dahinter waren mehrere Leute, die das bedienten. Und ich habe dann meine Kinder erstmal hochgehoben. Habt ihr schon mal so viele Knöpfe gesehen? Also beeindruckend. Auch dieser Bau, es war fast wie ein Prachtbau. Und dann kam der Gottesdienst und ich denke, dieser Gottesdienst war schon symptomatisch für viele Gottesdienste, wie sie heute ablaufen, Durchschnittsgottesdienst. Lieder, konservative Lieder, schöne Lieder, alte Lieder, viele Lieder, die schon mal viel Zeit einnahmen. Und dann gab es mehrere Wortbeiträge, naja, so eine Art, es war nicht ein Sketch, eine Geschichte wurde erzählt, die Moral der Geschichte für die Kinder, sie sollen nicht nur böse Streiche spielen, sie sollen auch mal einen guten Streich spielen. Und dann kamen andere Beiträge, ich weiß nicht, was jetzt die Predigt war, einer hat erzählt aus seinem Leben, aus dem Ausland, und der andere hat dann auch mal einen Bibelvers an die Wand geworfen mit einem Beamer, der war leider falsch zitiert und dann auch aus einer schlechten Übersetzung. Was ich sagen will, wunderbare äußere Bedingungen, aber das Wort kam nicht rüber. Beeindruckend, aber das Evangelium wurde zumindest an diesem Sonntag nicht vermittelt. Wir brauchen Gemeinden, wo das Evangelium und der ganze Ratschluss systematisch gelehrt werden. Wo man nicht nur investiert in den äußeren Bau und in die Elektronik, das mag seine Berechtigkeit haben, aber wenn da alle Kraft reinfließt und wenn dann keine Kraft mehr da ist, um biblisch tiefgründige Predigten vorzubereiten, dann ist es nicht mehr der richtige Weg. Wenn ich meine Kinder frage, und wir lesen fast täglich in der Bibel zu Hause, war da eine Wortmeldung? Nur ein bisschen geregelt, okay. Wenn ich meine Kinder frage zu Hause, was ist das Wichtigste in der Bibel? Ich stelle mir einfach so die Frage zum Checken, auf welchem geistlichen Stand sind sie? Es fällt ihnen immer noch schwer, die Antwort zu geben. Okay, sie sind jetzt 6 und 8 Jahre alt. Eigentlich müssten sie das sagen können, dass sie auf das Evangelium kommen, das Wichtigste in der Bibel, das Evangelium. Aber es ist so schwierig, den Leuten das einzubläuen, und selbst die Jugendlichen dann in der Gemeinde, wenn man sie fragt, was ist das Wichtigste in der Bibel, probiert es mal aus, wie viele können wirklich die Antwort nach dem Herzen des Evangeliums geben. Wenn ich meine Kinder frage, warum kam der Herr Jesus auf die Welt, warum starb der Herr Jesus am Kreuz, können sie das beantworten. Ich hoffe, dass meine es mittlerweile können. Wie gesagt, wir lesen fast täglich in den Mahlzeiten fortlaufend in der Bibel. Manche lesen Andachtsbücher, kann man auch, wenn sie systematisch sind. Ich finde es besser, systematisch in der Bibel, der Reihenfolge nach, einfach die Evangelien, auch 1. 2. Mose mit den Kindern zu lesen, ist eine gute Möglichkeit. Oder auch die alttestamentliche Geschichte sind wir der Reihenfolge nach durchgegangen. Ja, was vermitteln wir? Vermitteln wir wirklich das Evangelium? Es ist gar nicht so einfach, wirklich der heranwachsenden Generation das zu verdeutlichen. Und wir sollten es immer wieder überprüfen, haben sie es begriffen, worauf es wirklich ankommt. Ein bedenkliches Beispiel, zum Beispiel ein Missionstag. Ein Missionswerk führte einen Missionstag durch, wo Jugendliche eben eingeladen wurden, um Interesse zu wecken am Missionsdienst, ein Tag der offenen Tür. Und Missionsdienst ist ja eigentlich das, was am meisten von uns abverlangt an Selbstverleugnung, an Entbehrung und Dienst in der Nachfolge Jesu. Aber dann hat man auf diesem Missionstag dann coole Aktionen durchgeführt, Popbands präsentiert, attraktive Eventerlebnisse. Und da fragt man sich, was wird denn da dann vermittelt an einen Eindruck, was ist Jüngerschaft? War das jetzt so eine Köderaktion? Wir wollen aus der Welt jemanden ködern und sagen, hier, Christsein ist auch eventmäßig spannend. Ich denke, das ist dann ein Etikettenschwindel, wenn man nicht von vornherein das Evangelium inklusive den Weg des Kreuzes vermittelt. Wir müssen nicht die heutige Popkultur aufgreifen und weiterentwickeln. Wenn wir die Jugendlichen erreichen wollen, müssen wir sie tatsächlich dort abholen, wo sie sind. Aber wir müssen nicht da bleiben, wo sie sind, sondern wirklich dann auch dazu übergehen, ein klares Evangelium ihnen zu vermitteln. So lese ich abschließend, wie der Paulus das gemacht hat in Apostelgeschichte 20. Das könnt ihr gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 32. Nicht 28, sondern Apostelgeschichte 20, Vers 28, wo Paulus die Ältesten von Ephesus noch einmal trifft und Abschied von ihnen nimmt und sein Vermächtnis hinterlässt. Und er warnt sie: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Und dann steht es ja auch, dass er den ganzen Ratschluss Gottes vermittelt hat. Das ist in Vers 27. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ja, wir sollen Acht haben. Da wird Dirk gleich in dem Vortrag dran anknüpfen und das Acht haben auf sich selbst und auf die Lehre. Das Wachen nach dem Beispiel von Paulus, der intensiv gelehrt hat, den ganzen Ratschluss Gottes unter Tränen Tag und Nacht ermahnt hat, um wirklich Hirten heranzubilden, die das dann wieder weitergeben für die nächste Generation und im Blick haben, dass diese Verführung kommt, grausame Wölfe in Schafspelzen, die die Herde nicht verschonen. Das Gegenmittel dazu, ich befehle euch nun Gott und dem Wort seiner Gnade. Das Wort seiner Gnade ist das Evangelium und davon ausgehend die ganze Bibel, die ganze biblische Lehre, der ganze Ratschluss Gottes. Dem sind wir anbefohlen und das ist unser Gegenmittel für Verführung und Abfallen.